Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Sie hören heute einen Vortrag, den wir bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg aufgezeichnet haben zum Thema Impulse des Zisterzienserordens für die geistliche Entwicklung in Europa. Zu Gast war die Äbtissin Schwester Hildegard Brehm aus Quicken in Österreich.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich zu Ihnen zu dieser Tagung eingeladen worden bin. Ich war sehr überrascht, weil es ist hier ja nicht speziell zisterziensisch. Und bisher habe ich Vorträge dieser Art hauptsächlich für Zisterzienser oder Freunde eines Klosters oder Ähnliches gehalten, aber nicht so allgemein. Aber ich glaube durchaus, dass das, was der Zisterzienserorden im Laufe seiner Geschichte gebracht hat, auch für alle Menschen unserer Gesellschaft und unserer Kultur interessant ist. Und so freut es mich, dass ich eingeladen worden bin, zu dem Thema zu referieren, was hat der Zisterzienserorden für die Entwicklung des Abendlandes, für die abendländische Kultur gebracht. Ich habe gemerkt beim Herrn Stumpf, dass es schon ein bisschen schwierig ist, Zisterzienser auszusprechen. Das ist, geht nicht nur Ihnen so, das geht vielen so. Sie sind welcher Orden? Das heißt, man kann voraussetzen, dass Sie wahrscheinlich jetzt nicht alle schon ganz genau wissen, was das ist, der Zisterzienserorden, nehme ich an. Vielleicht sollte ich dann ein bisschen, zumindest ein paar Sätze sagen, dass Sie sich vorstellen können, wo dieser Orden eigentlich herkommt und wo man ihn im reichen Spektrum kirchlichen Ordenslebens überhaupt ansiedeln soll und ansiedeln kann. Der Zisterzienserorden heißt nach dem Kloster Citeaux in Frankreich. Das ist in der Nähe von Dijon. Vielleicht, wenn manche von Ihnen schon Kulturreise im Burgund gemacht haben, haben Sie sicher auch die alten Zisterzienserklöster, zum Beispiel Fontenay, besucht. Und dieses Kloster Citeaux wurde im Jahre 1098 gegründet. Sie sehen also, der Zisterzienserorden ist anzusiedeln im Bereich der Reform der Kirche im Hochmittelalter ungefähr. Da kann man ihn dazu zählen. Er ist ein Reformorden des Benediktinertums. Und ich glaube, man kann sagen, und das wird dann auch noch im Lauf des Vortrags kommen, der erste eigentlich wirkliche Orden der ganzen Kirche. Denn die Benediktiner sind ja kein Orden. Die sind auch heute nur eine Konföderation. Und bei den Benediktinern ist bis heute so, dass jedes Kloster in dem Sinn selbstständig ist. Und die Konföderation heißt nur, es ist eine freundschaftliche und auch sicher zweckmäßige Verbundenheit unter den Klöstern hier. Aber an sich ist jedes Kloster selbstständig. Und an sich ist es auch bei den Zisterziensern so. Nur haben die eben in der damaligen Zeit neu entwickelt, dass nicht nur jedes Kloster für sich existiert, eingebunden in die jeweilige Diözese ist, sondern dass die Klöster auch untereinander eine Verbundenheit und eine Verbindung haben und gemeinsame Satzungen übernehmen. Das ist heute selbstverständlich. Es gibt heute keine religiöse Ordensgemeinschaft, die nicht Konstitutionen hat, die dann vom Heiligen Stuhl approbiert sein müssen und so. Für heute ist das ganz klar. Aber im 12. Jahrhundert war das eine völlige Neuheit. Also auch etwas, was die Zisterzienser dem kirchlichen Leben beigefügt haben, wenn man es so sagen möchte. Und Sie wissen alle, im 12., also nicht nur im 12. Jahrhundert, sondern schon vom 10. Jahrhundert an, ist das Ordensleben, vor allem das benediktinische Ordensleben in Europa, sehr stark geprägt gewesen von der Reform von Cluny. Und diese Reform von Cluny war also eine Reform von einer geistlichen Bewegung, aber diese geistliche Bewegung hat sehr stark den Impuls der Liturgie gesetzt gehabt. Die Klosterkirche von Cluny, vielleicht waren manche von Ihnen schon dort, es steht ja fast nichts mehr, nur so ein Seitenturm noch. Aber es sind in dem Ort Cluny genau angegeben, die Maße der Kirche, das heißt, hier beginnt sie und hier endet sie und hier war das Querschiff, war damals die größte Kirche der Christenheit, also größer noch als die damalige Peterskirche in Rom. Und die hunderten Mönche, die es dort gegeben haben, haben dort also Chorgebet in Schichten gefeiert und überhaupt ganz, ganz viel Liturgie gehabt. Also Ihr Tagesablauf bestand aus sehr viel Gebet und ein bisschen Studium und ein bisschen Beschäftigungstherapie, Handarbeit. Da gibt es sehr nette Texte, wo man heute lächeln muss, wenn man sie hört. Da sind die Mönche in Prozession in den Garten marschiert und dann hat man ihnen noch eine Lesung vorgetragen und dazwischendurch haben sie ein bisschen Unkraut gezupft. Und dann sind sie wieder in Prozession zurückgekehrt. Also das war alles liturgisch irgendwie eingeordnet. Und auf diesem Hintergrund versteht man dann, warum es den Zisterziensern gegangen ist. Sie haben gesagt, Le Cluny, das ist sicher ein tolles Kloster, aber wir wollen es anders machen, wir wollen anders leben. Wir wollen wieder, wie es der heilige Benedikt ursprünglich vorgesehen hat, ein ausgeglichenes Leben haben. Sie wissen, haben sicher alles seinerzeit in der Schule gelernt, benediktinisches Motto, bete und arbeite, steht zwar so nicht in der Regel drin, aber es ist eine nicht ganz schlechte Zusammenfassung. Und bei der Reform von Cluny ist der Teil der Arbeit eigentlich völlig abhanden gekommen. Und deswegen haben sie eben wieder versucht, ein Gleichgewicht herzustellen. Und auf diese Weise hat sich dann aus der einen Idee vieles weitere noch ergeben. Und es ist eine richtige Bewegung geworden daraus. Ich glaube, dass unsere ersten Zisterzienser, wir verehren als die Gründeräbte Robert, Alberich und Stefan. Das sind also die drei ersten Äbte von Citeaux gewesen. Die würden sich sehr wundern, wenn sie jetzt, wundern sich vielleicht auch noch, wenn sie von oben jetzt runterschauen und sagen, es steht da jemand und erzählt, was wir für die Kultur Europas getan haben. Das hat uns überhaupt nicht interessiert damals, nicht? Sie hatten ganz andere Interessen, nicht die Kultur Europas. Aber trotzdem, sie hatten rein religiöse Reformideen, hat sich ausgewirkt auf die ganze Kultur, kann man sagen. Und wie sich das ausgewirkt hat, das möchte ich Ihnen eben jetzt in diesem Vortrag zeigen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und einige Impulse zusammengestellt, die ich selbst gemerkt habe beim Studium der Zisterzienser-Geschichte und der zisterziensischen Texte. Seit ich nämlich im Orden bin, schon seit meiner Zeit im Noviziat, also seit ungefähr 1980 herum, übersetze ich Ordenstexte von Ordensvätern. Ich habe mitgewirkt bei dieser 10-bändigen Ausgabe der Werke Bernhards von Clairvaux, die in den großen Bibliotheken überall zu finden ist. Eldred von Rivaux auch übersetzt, Baldwin von Fort übersetzt. Derzeit bin ich dran, eine neue und erste vollständige lateinisch-deutsche Ausgabe herauszugeben über des Hauptwerkes von Gertrud von Helfter. Also ich bin in der bei den Ordensvätern und Müttern, wenn man so sagen will, beschäftigt und ebenso in der Ordensgeschichte. Da haben wir also mit einem Pater gemeinsam aus der Schweiz herausgegeben die ältesten Statuten des Zisterzienserordens, die ältesten Bullen, die im Laufe der Geschichte, die ältesten Texte und so, dass man das auch als Grundlage für geschichtliche Forschung verwenden kann. Eben, und bei dieser Herausgabe von Texten sind mir, ohne dass ich das geplant habe, aufgefallen gewisse Dinge, die typisch sind für unseren Orden und die dann eben auch die Gesellschaft geprägt haben. Und dieser Vortrag, wenn man so sagen will, ist eine Zusammenfassung von Dingen, die mir bei dieser Arbeit aufgefallen sind. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das jetzt vollständig ist. Ich bin sicher, man kann noch viele andere Impulse finden. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt so vorbereitet, vor 3 Monaten, glaube ich, ungefähr. Und inzwischen habe ich wieder Gertrud von Helfter wieder 100 Seiten weiter übersetzt. Und da haben sie mir wieder andere, noch Dinge aufgefallen, die man da auch noch dazu tun könnte. Also das ist, könnte man in Fortsetzungen halten, diesen Vortrag, wenn man wollte. Aber jetzt fangen wir mal an, jedenfalls. Zuerst habe ich Ihnen zusammengestellt die Vita Apostolica oder Vita Apostolica et Evangelica Bewegung war die geistliche Reformbewegung des Hochmittelalters. Also parallel kann man sagen oder nach Abschluss der politischen, kirchenpolitischen Reformbewegung, die unter dem Stichwort zusammengefasst werden kann, Investiturstreit, das ist Ihnen bekannt, wo es darum geht, wie weit ist Kirche, Bischofseinsetzungen, wie weit werden die vom Kaiser oder vom Papst gemacht, welches Recht hat wer für Ernennung und so weiter. Parallel dazu hat auch die Kirche dann gesagt, wir wollen also auch in neuer Weise das Evangelium leben. Und sehr interessant, die Tendenz damals war dieser Reformbewegung, ebenso wie beim Zweiten Vatikanischen Konzil, zurück zu den Quellen. Es geht wahrscheinlich auch keine andere richtige Reform. wer wieder neu tiefer leben will, muss schauen, woher ist es gekommen und diese Quellen neu erschließen und eben für die Zeit dann fruchtbar machen. Und die Ordens, diese Bewegung hat vor allem oder auch besonders die Ordensleute getroffen und zeigt sich darin, dass also viele neue Ordensgemeinschaften gegründet worden sind, damals im 12. Jahrhundert. Und ein Ziel dieser Bewegung war, wir gehen wieder zurück zum Eremitenleben. Das Eremitenleben, Mönchsväter, war sozusagen der Beginn des christlichen Ordenslebens, kann man sagen, im 3., 4. Jahrhundert in Ägypten. Die haben sich wieder besonnen auf dieses Leben allein, ganz im Gebet und ganz auf Gott ausgerichtet. Zum Beispiel die Gründung der Kamaldolender durch den heiligen Romuald oder die Gründung der Kartäuser durch den heiligen Bruno. Dann eine neue zweite Idee, die neu gekommen ist, die Arbeit. Und da habe ich Ihnen schon ein bisschen anklingen lassen, das war den Zisterziensern wichtig. Die haben gesagt, Gebet ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Wichtiges, aber es ist nicht das Einzige im Leben. Wir wollen wieder eine Ausgeglichenheit haben. Wir wollen selber von unserer Hände Arbeit leben und nicht uns von noblen Kaisern, Fürsten erhalten lassen. Diese Prioritätensetzung hat natürlich einen ganzen langen Schwanz hinter sich hergezogen an Folgen, wenn man diese Priorität setzt. Vorher war es so, seit der Zeit Karls des Großen, dass die Klöster im Reich auch sehr wichtige politische Funktionen gehabt haben. Das hat es dann später noch gegeben, bis zur Säkularisation. Manche Klöster waren Reichsabteien und dann waren das also nicht nur seelsorgliche Zentren, sondern auch politische Zentren. Und gerade im Mittelalter waren sie dann auch in die Verwaltung des Reiches mit einbezogen. Es ist ja Bischöfe als Reichsfürst und so weiter sind ja bekannt gewesen bis in die Neuzeit hinein. Und so waren dann die Klöster von den Reichsfürsten gestützt, auch als Hilfen für ihre politische Arbeit, als Hilfen für die Bildung, Schulbildung und Ähnliches. Und die Klöster sind in dem Sinn von den Noblen, von den Adeligen, von den Herrschern unterstützt, geschützt worden, finanziell auch gefördert worden. Und als Gegengabe haben sie dann eben entweder kulturelle Beiträge geleistet, manche mussten sogar in den Krieg ziehen, mit einem Heer hat es es auch gegeben, aber zumindest alle Klöster, auch die ganz Armen, für den Herrscher bieten. Und wie ich zuerst gesagt habe, da sie ja nicht mehr arbeiten mussten, sie sind nur erhalten worden von den Noblen, hatten sie ja mehr Zeit zum Beten. Nicht? Eben, und die Zisterzienser haben wieder gesagt, nein, danke, wir brauchen eure Unterstützung nicht. Aber Sie können sich vorstellen, das hat schon einen Schwanz hinter sich gezogen, wenn man dann nicht mehr diese Unterstützung oder nur viel weniger hat. Es ist nicht wahr, dass sie sie gar nicht mehr gebraucht haben. Sie ist nach wie vor, sind die Grundstücke für die Zisterzienserklöster von den Adeligen gestiftet worden und die haben Geldmittel oder Sachmittel beigesteuert zum Bau der Klöster und so. Das ist geblieben. Aber ein Stück haben sie sich davon emanzipiert und haben, das war sehr mutig damals auch gesagt, wir ziehen uns in die Stille zurück, wenn wir ins Kloster gehen. Wir wollen nicht, dass die Fürsten mit Hof da bei uns vorbeiziehen. Das war damals üblich, dass der Kaiser mit seinem Hof in den Klöstern abgestiegen ist und Sie können sich vorstellen, dass dann von klösterlicher Stille nicht mehr viel los war. Und das haben die Zisterzienser sehr schnell abgestellt. Aber das hat natürlich Nachteile gebracht. Sie sind um etliches an Hilfen und Unterstützung umgefallen auf diese Weise. Und wenn man sich auf die Arbeit einlässt, und zwar so einlässt, dass man davon leben muss, dann bringt das eine Menge Sachzwänge. Und das haben die Zisterzienser also sehr stark gespürt. Das heißt, da muss man darauf eingehen, auf die Sachzwänge der Arbeit. Nicht, das heißt, sie haben hauptsächlich gelebt von Landwirtschaft, Viehzucht. Dann muss man in der Früh in den Stall gehen, dann muss man schauen, wie man die Chorgebetszeiten legt oder wie man überhaupt das organisiert, dass das gleichzeitig geht. Weil man kann ja nicht sagen, in der Früh gehen wir beten, die Viecher, die kriegen nichts zum Essen oder so. Also man muss dann entsprechend eben anders tun. Oder was ist, wenn Ernte ist? Und Sie wissen, man muss ist vom Wetter abhängig in der Landwirtschaft. Was ist, wenn es jetzt geregnet und es ist 3 Tage schön? Dann müssen wir also hinausgehen zur Ernte, da praktisch 12 Stunden am Tag draußen sein. Was machen wir da mit unserer Gebetszeit und so? Nicht? Und es ist interessant, dass der heilige Bernhard von Clairvaux ganz persönlich schreibt in einer seiner Ansprachen, eben Not kennt kein Gebot, wie oft müssen wir bei Erntezeiten am Tag sogar die Messe ausfallen lassen, weil wir bei der Ernte sind. Nicht, also das hat also sehr große Konsequenzen gehabt für die Das heißt, es hat eine gewisse Form des Einsatzes verlangt, die man vorher nie gehabt haben. Also sie haben nicht bloß Arbeit gehabt, um sich gut zu beschäftigen, sondern die mussten zupacken und auch mit der ganzen Härte und den ganzen Überstunden machen und so weiter, was da ist. Ne? Und ich finde das sehr schön, weil heutzutage ist es mehr oder weniger bei allen Klöstern so, zumindest auch bei uns so. Wir müssen schauen, wovon wir leben können. Nicht? Die Menschen sind erstaunt, wir werden weder von der Diözese noch von Rom noch von sonst wem finanziert, sondern wir müssen schauen, wie wir durchkommen. Nicht? Und nicht Rom zahlt uns, sondern wir zahlen an unsere Kuria in Rom, damit die als sozusagen als Stadt des Ordens und beim Heiligen Stuhl und als Zentrum, wo man zusammenkommen kann und wo die Kurie ist und so, das erhalten wir, nicht die Kurie erhält uns, nicht? Das geht in die andere Richtung. Und da muss man schauen heutzutage, gerade wenn man so wie wir ein Kloster ist, wo der Gebetsdienst im Mittelpunkt steht, keine von uns Schwestern steht in einem staatlichen Arbeitsverhältnis, wir leben von Heimarbeit im Kloster, vom Gästehaus, biologischen Garten, Paramentenstickerei und so, aber das sind alles Dinge, von denen man normalerweise nicht leben kann, nicht? Das sind sehr schöne Arbeiten, aber wie willst du von einer Paramentenstickerei leben, nicht? Wenn man 50 Stunden für ein schönes Messkleid stickt, und da kann man sich jetzt ausrechnen, wenn man die Sätze verlangen würde für die Stunde, die ein Installateur verlangt. Kein Mensch würde mir je eine Kassel kaufen, nicht? Kannst nicht, nicht? Also, du musst so tun, dass es geht, aber du musst schauen, wovon du lebst, nicht? Also es ist bis heute dieses von der Arbeit leben, auch mit den Folgerungen, eine Form der Armut auch. Es ist eine andere Armut, als jetzt ist, als die franziskanische. Wir gehen nicht betteln, in dem Sinn, wir ziehen nicht herum. Aber auch wir sind ein Stück, müssen sehr einfach leben und sind darauf angewiesen, dass uns wohlwollende Leute auch unterstützen ein Stück. Dann, was neu entdeckt worden ist in dieser Zeit der Vita Apostolica-Bewegung, war die Predigttätigkeit. Das war weniger zisterziensisch. Damals auch die Gründung der Prämonstratenz und dann etwas später im 12., 13. Jahrhundert der Dominikaner. Und dann die Armut, die vor allem von Franziskus in den Vordergrund gestellt worden ist. Aber auch ein ganz wichtiges Anliegen der Zisterzienser war eben in der Weise, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe. Wir lassen uns nicht erhalten, wir machen selber, auch mit allen Verpflichtungen und allen Druck und allen Verzichten, die damit verbunden sind. Man kann auch da gerade bei der Arbeit auch noch sagen, hat auch eine sehr kulturschaffende Bewegung gehabt. Ich glaube, dass es nicht übertrieben ist, wenn man sagt, dass die Zisterzienser dazu beigetragen haben, in Europa arbeiten zu lernen. Nicht, weil Arbeit an solchen, Sie wissen, in dem Altertum war Arbeit kein hoher Wert. Gearbeitet haben die Sklaven und die kleinen Handwerker. Ein freier Mann in Rom, der hat seine Zeit im Bad verbracht und bei Disputen oder ich weiß nicht wo, nicht, aber sicher nicht bei der Arbeit. Nicht? Und so ist auch im Mittelalter war das zum Teil noch so. Nicht auf den Ritterburgen, da hat man schon gearbeitet, halt die Leibeigenen und die Mägde und die Knechte, nicht, die haben gearbeitet. Aber die Herren, die Ritter, die haben Kriegsspiel gemacht und Jagd und solche Sachen, nicht? Aber Turniere und was da gegeben hat, aber sie haben sich sicher nicht beim Geschirr abwaschen oder beim Bodenputzen die Hände schmutzig gemacht. Nicht? Das heißt, also Arbeit in dem Sinn, dass die Arbeit auch etwas ist, was adelt, die Arbeit auch ein geistlicher Wert ist, die Arbeit mitwirken ist am Schöpfungswerk Gottes, das haben die Zisterzienser in ihrem geistlichen Programm neu hervorgebracht und in dem Sinn die Arbeit aufgewertet, kann man sagen. Und ich glaube, wenn man so kulturgeschichtlich in die Welt hineinschaut, überall dort, wo europäische Kultur ist, dort wird auch ordentlich gearbeitet, nicht? Zum Teil andere Kulturen, teilweise zumindest, wissen gar nicht recht, was Arbeiten heißt im Vergleich dazu. Du lernen es erst, wenn sie herkommen, nicht? Da ist ein ganz großer Unterschied. Man merkt es eben auch, wir merken es auch im Orden, verschiedene Kulturen, die zusammenkommen, nicht? Da ist Europa so dieses Zupacken, nicht? Das ist, und da haben sicher die Zisterzienser mitgewirkt, dass diese Arbeit auch als Wert gesehen, erkannt worden ist und auch als Wert sich verbreitet hat. Und das kann man noch sagen, die eine Folgerung davon war, ich glaube, ich komme nicht nochmal darauf zurück, dass die Zisterzienser wie geschaffen dafür waren, bei der Kolonisation neuer Gebiete mitzuwirken. Dadurch, dass sie Landwirtschaft gemacht haben, Viehzucht, Ackerbau, geistliche Zentren gebildet haben. Und das ist dann sehr zu Nutzen gewesen bei der Kolonisation von Osteuropa. Also alles westlich davon, deutsche Ostgebiete, Polen, die Litau, also die baltischen Staaten, die sind, kann man sagen, zu einem größeren Teil von Zisterziensern kolonisiert worden. polnischen Herrscher, zum Beispiel auch die heilige Hedwig von Schlesien und so, haben Zisterzienser angesiedelt und haben sehr, sehr genau gewusst, warum sie das gemacht haben. Sie haben gewusst, wenn dort diese Zisterzienser kommen, dann roden sie die Gebiete in der Landwirtschaft, dann zeigen sie den Bauern, wie man gut arbeitet, wie man mit Neuern systematisch, gutenweise das organisiert und so. Und auf diese Weise haben sie wirklich bei der Kolonisation stark mitgewirkt. Ja, dann die zisterziensische Kunst. Zisterzienser hatten auch immer eine große Auswirkung auf Kunst und Kunstgeschichte. Zum Beispiel die ganze gotische Kunst ist sehr stark von Zisterziensern geprägt worden. Und zwar nicht nur die Klosterbauten. Vielleicht kennen manche von Ihnen Zisterzienserkirchen, eben Fontenay, Pontigny sind ganz klassisch schöne Zisterzienserkirchen, sondern auch die gotischen Dome in Frankreich. Wenn man ein bisschen sich auskennt und ein bisschen schaut, ich gehöre nicht zu den Dingen, aber ich kenne einen Pater, der das erzählt hat, so wenn man die Handwerkerzeichen sieht dann in den Steinen, dann kann man auch immer wieder von den Bauhütten sehen, dass die Zisterzienser mitgewirkt haben. Man hat also dann Leute aus den Klöstern geholt, die gewusst haben, wie man gut, einfach, aber sehr solide baut. Ich habe hier zwei Kirchen, eine zisterziensische und eine nicht-zisterziensische Kirche nebeneinander gestellt, damit Sie auch ein bisschen den Unterschied sehen. Fossa Nova, das ist ein Zisterzienserkloster südlich von Rom, etwa 100 Kilometer südlich von Rom, sehr schön heute noch erhalten im alten Zustand. Es ist übrigens der Ort, wo der heilige Thomas von Aquin gestorben ist. Dort kann man noch sein Sterbezimmer sehen, wenn man dieses Kloster besucht. Hier sehen Sie eine typische alte Zisterzienserkirche. Sie wirkt durch ihre Höhe, durch ihre Einfachheit, durch die Klarheit der Formen und dafür, dass eben nichts Überflüssiges drin ist, kein Schnörkel zu viel oder irgendwas, sondern die einfache Klarheit, Schönheit, die allein muss wirken. Lichtwirkung dazu. Und daneben etwas, was gar nicht übertrieben üppig ist, aber doch einen ganz anderen Stil hat. Das ist also die Kathedralkirche in Konstanz. Nicht? Also nur, da sieht man schon diese kleinen Schnörkeln da und die Bögen und die Verzierungen und so. Das war also eine andere Art von Stil. Denn Zisterzienser, sie haben sich sehr bewusst gesagt, wir leben einfach, was nötig ist. Einfach heißt nicht hässlich, nicht primitiv, kann auch sehr schön sein. Und gerade durch eben eine edle Einfachheit beeindrucken, aber wir wollen nichts Überflüssiges haben. Eben auch in der Kunst haben sie sich auf diese Weise durchgesetzt und in ihrer Kunst dann auch eine gewisse Art der Spiritualität ausgedrückt, kann man sagen. Weil diese Form drückt, wie auch Bernhard von Clairvaux sagt, aus, der Weg zu Gott, der Weg zur Besinnung, der Weg zur Kontemplation geht nicht über das Anschauen von vielen Schnörkeln oder vielen Bildern, sondern er geht nach innen. Das heißt, es geht ein Weg der Sammlung, ein Weg der Verinnerlichung. Und je mehr der Mensch die Lehre Christi, das Evangelium verinnerlicht hat, desto weniger braucht er außen viele Bilder. Also Bernhard sagt selber, diese vielen schönen Bilder, die bunten Glasfenster, die Statuen und so in den Kathedralen sind gut so, weil das ist eine Art Unterrichtshilfe für das Volk und das war es ja auch, die Biblia Pauperum, die Bibel der Armen. Aber Mönche und Nonnen, die sozusagen die Bibel jeden Tag lesen, die brauchen das nicht unbedingt, sondern die sollen eher nach innen in die Stille gehen. Ja, dann etwas, was mich beim Studium der Ordensdokumente sehr beeindruckt hat, ist die Struktur, wie der Zisterzienserorden aufgebaut ist. Ich habe gesagt, der Zisterzienserorden war ja der erste echte Orden in der Kirche. Das heißt, es hat eine Verbindung untereinander und gemeinsame Satzungen gegeben. Und das war deswegen nötig, weil dieses Reformprogramm der Zisterzienser auch auf sehr starken Widerstand gestoßen ist. Wir können uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was für ein Aufschrei durch Europa gegangen ist, wie die Zisterzienser im 12. Jahrhundert gesagt haben, wir leben von unserer Hände Arbeit. Das war also große Aufregung. Ich habe, damit Sie das ein bisschen nachempfinden können, habe ich Ihnen einen Text mitgebracht, wo man das nachlesen kann. Und zwar ist das ein Benediktiner aus dem 12. Jahrhundert, Ordericus Vitalis aus der Normandie, der dort eine Geschichte geschrieben, also eine Geschichte seiner Zeit geschrieben hat und das also literarisch ausgedrückt hat. und auch sehr kritisch über diese Arbeit der Zisterzienser geschrieben hat. Und er lässt da die Mönche, so fingierte Mönche, also sich darüber beschweren, dass man mit den Händen, auf einmal mit den Händen arbeiten soll. Und zwar sagen da die Mönche: Also wir Mönche aber, die freiwillig auf die Nichtigkeiten dieser Welt verzichtet haben, um dem König der Könige zu dienen, wir sollen wie die Töchter des Königs ruhig innerhalb der Klostermauern bleiben und in der Lesung die Geheimnisse der Heiligen Schrift erforschen. Keinesfalls dürfen die Bauern im Nichtstun erschlaffen, satt und ausgelassen ihre Zeit mit Gelächter und nutzlosem Spiel verbringen, denn ihre ureigenste Aufgabe ist es, ständig zu arbeiten. Also Arbeit, das gehört für die Bauern, nicht? Aber nicht für die Mönche. Nicht? Die Mönche, die sollen die Geheimnisse der Heiligen Schrift erforschen. Nicht? Das war die damalige Einstellung und eine große, ein großer Aufschrei. Nicht? Und das hat sich hat Jahrhunderte gebraucht, bis sich das allmählich dann aber auch durchgesetzt hat, dass in Wirklichkeit dieses, heutzutage hat jedes Kloster, auch die benediktinischen Klöster, selbstverständlich leben von ihrer Arbeit, nicht? Aber das hat es eben dann lang gebraucht, bis sich das durch verschiedenste geschichtliche und soziale Umwälzungen eben gefestigt hat. Eben, und damit die Zisterzienser dieses Reformprogramm durchführen konnten, mussten sie sich zusammenschließen sozusagen und einander unterstützen. Sie hätten das sonst nie geschafft, weil so viel Widerstand war überall. Und so ist es an der Wurzel nicht gewesen. Wir gründen einen Orden, sondern wie können wir einander helfen, dass wir das können überhaupt, dass wir unsere Ideen durchführen können. Und interessant ist, dass auch die Klinierzenser waren untereinander organisiert. Und doch ist es kein Orden, sondern ich habe es Ihnen hier schematisch aufgezeichnet. Der sogenannte Sacer Ordo Cluniacensis war wie ein einziges Maxikloster, könnte man sagen. Oben ist der Großabt von Cluny gestanden, der sozusagen absolute Herrscher, wenn man so sagen will, über alle cluniacensischen Klöster in ganz Europa war. Da war also nicht jedes Kloster mit seinem eigenen Oberen selbstständig, sondern der Großabt von Cluny hat überall die Prioren eingesetzt, die Großprioren, ab und zu auch, wo eine Abtei war, ein Abt, aber in den meisten Fällen waren es gar keine Abteien, sondern Priorate. Und wer sich in der benediktinischen Organisation ein bisschen auskennt, weiß, dass die Priorate immer etwas sind, das einer Abtei untergeordnet ist. Also sozusagen eine Abtei, das ist ein selbstständiges Kloster, ein Priorat ist etwas Geringeres. Da steht also nur ein Prior und kein Abt und ist meistens auch nicht ganz selbstständig, sondern von irgendwo abhängig. Und so war es auch in Cluny. Also die waren alle sozusagen wie eine riesige Kongregation, könnte man sagen, heute. Da konnte der Prior, der Großabt von Cluny, konnte die Mönche versetzen von einem ins andere und hat alle besucht und alle kontrolliert und geschaut, dass überall funktioniert. Also da war wie der einzige Obere für alle. Und alle haben Professor auf Cluny abgelegt. Also auch in England oder in Italien oder wo auch immer in Deutschland. Das waren alles Mönche eigentlich von Cluny, die halt zufällig in einem anderen Kloster stationiert waren, wenn man so hat sagen wollen. Es ist also die Bewegung von oben nach unten gegangen. Der Abt von Cluny, der hat bestimmt im ganzen Ordus Cluniacensis, was zu tun ist. Und man kann sagen, das ist sehr typisch gewesen, die damalige Form, wie Gemeinschaften funktioniert haben, nicht? Staaten, Grafschaften, Fürstentümer, Herzogtümer, Königreiche, ist überall so gegangen, von oben nach unten, nicht? Das war also nicht sensationell, sondern typisch, wie es halt eben damals im Mittelalter üblich war. Im Gegenteil dazu haben es die Zisterzienser ganz anders gemacht. Die hatten das sogenannte System der Filiation. Filius, da steckt der Sohn drinnen. Das heißt, sie haben so aufgebaut, wenn ein Kloster ein neues Kloster gegründet hat, dann war dieses neue Kloster das Tochterkloster vom anderen, also der Filia, Filius oder Filia, wie man sagen will, vom bisherigen. Und wenn dieses Tochterkloster wieder eins gegründet hat, dann war das wieder ein Tochterkloster, dann war das andere sozusagen der Großvaterkloster, wenn man sagen will oder so, nicht? Das hat wie so einen Baum ergeben, nicht? Also, und viele Zwischenstufen gegeben. Es ist also bei den Zisterziensern so gewesen, dass auf diese Weise das erste Kloster Citeaux oben hat dann im Lauf des von zwischen 1110 und 1120 die ersten vier Tochterklöster gegründet gehabt, die sogenannten Primarabteilen des Zisterzienserordens, La Ferté, Pontigny, Clairvaux und Morimont. Und diese haben dann jedes wieder ihre weitere Klöster gegründet. Und es hat dann im Lauf des 12. Jahrhunderts hunderte Klöster dann schon in ganz Europa gegeben. Und die Aufsicht ist aber bei den Zisterziensern so erfolgt, dass immer der Vaterabt unter Anführungszeichen für den Sohnabt zuständig war. Also es hat immer das Kloster, das Gegründete, besucht, geholfen, kontrolliert, visitiert, geschaut, ob es dort richtig ist und so. Es ist in dem Sinn die Verantwortung aufgeteilt gewesen, nicht? Es hat nicht, der Abt von Sitor hat nur für diese ersten Klöster Verantwortung gehabt und dann die anderen Klöster wieder von dem aus sie gegründet waren. Dieses System heißt es etwas vereinfacht Filiationssystem. Und wenn man die Ordensstrukturen vergleicht zwischen Sitor, da war in Sitor, das war den Zisterziensern von Anfang an wichtig und war auch notwendig, wir wollen überall selbst frei die Äbte wählen. Steht in der Regel des heiligen Benedikts so vorgesehen, aber die Tatsache im Mittelalter war weitgehend nicht so, sondern da haben sich viele Fürsten, Bischöfe und so weiter eingemischt und gesagt, den dürft's nehmen, den dürft's nicht nehmen und wie es halt dann so war. Ne? Und sie haben aber schon sehr bald, schon 1132, in einer Bulle von Papst Innozenz III. Zugesagt bekommen, freie Abtwahl, also in allen Klöstern. Dann, das war ihnen auch sehr wichtig, Kontrolle übt immer der Vaterabt über den Sohnabt, wenn man so sagen will, aus, aber nur in Hinsicht der Ordensobservanzen. Sie haben gesagt, unsere Klöster sind selbstständig. Das heißt, der Vorgesetzte mischt sich nicht in die privaten Angelegenheiten des Tochterklosters ein, sondern schaut nur, ob die den Ordenssatzungen entsprechend leben. Also das ist der einzige Kontrollpunkt gewesen. Aber zum Beispiel zu sagen, ach, ihr macht Schafzucht, das hätte doch keinen Sinn, dort lieber Kühe ziehen oder euer Garten ist zu groß oder zu klein oder was auch immer die gemacht haben, das ist nicht in seinem Bereich gewesen. Und interessant, das ist bis heute so, nicht? Es ist auch bis heute so in unseren Konstitutionen, dass jeweils der zuständige Pater Immediatus, wie das heute heißt, nur kontrolliert, also ob man so lebt, wie es für Zisterzienser laut Statuten vorgeschrieben ist. Aber interne Angelegenheiten, was man tut, wer der Novizenmeister ist, wie die Beziehungen zur Außenwelt oder so sind, wird nicht eingemischt. Nicht? Da ist jedes Kloster bis heute total selbstständig und auch voll verantwortlich. Und auch die Frauenklöster immer gewesen, sage ich immer, dort, wo die Leute sagen, die Frauen, die haben in der Kirche nie was zu reden gehabt. Also in unseren Klöstern war es immer so, dass die Frauenklöster selbstständig waren, nicht? Dass also nur kontrolliert worden ist, ob sie eben die Ordenssatzungen einhalten. Aber sonst hat man ihnen nicht reingeredet, was also sie tun sollen oder nicht tun sollen. Und dann eben dadurch waren die Klöster auch völlig wirtschaftlich unabhängig. Das hat also eine wirkliche Selbstständigkeit gebracht. Eben, und das war den Zisterziensern wichtig, wir heben keinen Tribut ein von den Klöstern. Während in Cluny mussten also alle Priorate die Großabtei mitfinanzieren. Das kommt jetzt als Gegenstück hier. Der Abt von Cluny ist sehr interessant, endlich wie es heute in Tessé ist, dass er praktisch dort ist, wo Cluny ist, das ist ganz daneben. Der bestimmt selbst seinen Nachfolger. Sehr interessant. Und das war auch der Frère Roger hat ja den Frère Alois jetzt, der jetzt Prober ist, auch ernannt. Ob das zufällig ist, weiß es nicht. Und wir wissen in Cluny, wir feiern immer am 11. Mai die heiligen Äbte von Cluny. Es hat da 5 heilige und selige Äbte gegeben, fast unterbrochen hintereinander im 12. Jahrhundert. Nur zwischendurch einer war mal weniger heilig, aber sonst. Also hat ein Heiliger den anderen sozusagen weitergegeben. Aber ob es wirklich, wie man so sagen will, mit Verantwortung der Mönche ist, das ist die Frage, nicht? Wenn das alles ist, sind von oben gekommen, nicht? Dann die Prioren werden alle vom Abt von Cluny ernannt. Er kontrolliert ihr Leben in jeglicher Hinsicht und die Klöster zahlen Tribut. War also eben diese sehr Verschiedenheit der Systeme. Und jetzt habe ich dann eine Überlegung eingeführt, die sicher ein Stück anachronistisch ist, wenn man so sagen will. Im 12. Jahrhundert hat niemand von der Trennung der Gewalten gesprochen, auch niemand darüber nachgedacht. Das ist ein Schlagwort, das erst Montesquieu im 18. Jahrhundert aufgebracht hat. Aber es ist interessant, er hat damals als einer der ersten Rechtsforscher, kann man sagen, oder Rechtsphilosophen der Geschichte festgestellt, dass es eine Gesellschaft nur dann gut funktionieren kann, wenn die Gesetzgebende, die Exekutive und die richterliche Gewalt voneinander unabhängig sind. Nicht, weil wenn diese Gewalten ineinander gemixt sind, ist der Korruption Tür und Tor geöffnet. Und wenn man jetzt schaut, wie unsere Zisterzienserväter das waren, muss man, obwohl sie darüber nicht nachgedacht haben, die Trennung der Gewalten war da. Also instinktiv, wenn man so sagen will, ohne darüber zu wissen, haben sie das gemacht. Die Gesetzgebung war durch das Generalkapitel, das war also auch eines Element, das für sie wichtig war. Und sie waren der erste Orden, der das wirklich als feste Institution eingerichtet hat. Jedes Jahr hat es Generalkapitel gegeben, wo eben alle Äbte sich versammelt haben und man berichtet hat, ausgetauscht haben, Fragen besprochen hat und so. Also das war, und die haben eben dann beschließen können, wir wollen so und so, wollen wir jetzt in aktuellen Fragen entscheiden oder uns verhalten. Dann, was das Generalkapitel beschlossen hat, wurde dann in den einzelnen Klöstern durch den Abt ausgeführt. Wenn es Streitigkeiten gegeben hat oder in den Gemeinschaften Schwierigkeiten gegeben hat, wurde bei der Visitation, auch das war den Zisterziensern wichtig, jedes Jahr ist jedes Kloster besucht worden vom Vaterabt, immer. Nicht, also nicht vom Abt von Sitovol, das wäre unmöglich gewesen, wir hätten der 500 Klöster in einem Jahr besuchen sollen, nicht? Aber jeweils vom Vaterabt besucht, machen die es richtig, leben die eben so, wie man als Zisterzienser leben soll. Und wenn es ihm was zum Richtigstellen war, hat ihm das dieser Vaterabt getan. Und dann, es gab damals sogar schon eine Möglichkeit der Berufung. Wenn also ein Kloster das Gefühl gehabt hat, ungerecht behandelt worden zu sein, konnte es Berufung einlegen ans Generalkapitel. Also sehr erstaunlich, im 12. Jahrhundert ein so ausgewogenes rechtliches System. Und wenn man schaut bei den Zisterziensern, dabei, wir haben gesehen, in Cluny sind die Pfeile alle von oben nach unten gegangen. Bei den Zisterziensern gehen sie von unten nach oben. Sehr interessant. Und das in einer Zeit, wo das praktisch, glaube ich, keinerlei Parallelen noch gibt. Die Mönche wählen ihre Äbte, freie Abtwahl in den Klöstern. Dann die Äbte, und zusammen mit den Mönchen von den Primarklöstern, wählen die Äbte von den Primarklöstern. Das sind diese ersten vier Klöster gewesen. Und die Primaräbte, zusammen mit den Mönchen von Citeaux, wählen den Abt von Citeaux, der das Haupt des Ordens ist. Also es ist sozusagen direkte Demokratie von unten hinauf gewesen. Sehr erstaunlich, wie das so also durchgezogen worden ist. Und das, was auch noch interessant ist, der Abt von Citeaux, das war der heilige Stefan Harding, der dieses System ausgearbeitet hat. Er war ein Engländer übrigens. Und man sagt, diese nüchterne, praktische Art der Engländer, das ist seine Stärke gewesen und deswegen ist das wahrscheinlich so ausgewogen und gut herausgekommen. Und aber er war ein so ein bescheidener Mann, dass er für sich keinerlei Vorrechte beansprucht hat. Also er als Abt von Citeaux war zwar der Vorsitzende des Generalkapitels, aber das war das auch schon alles. Nicht? Und er hat eingeführt, was glaube ich selten so ist, auch das Kloster Citeaux wird visitiert. Nicht, also es ist nicht so, das Oberste wird nicht visitiert, aber das Untere, die werden alle visitiert. Und er hat von vornherein gesagt, ich werde auch visitiert. Und zwar durch den Äbten von den Primarklöstern. Also er hat sich voll in das System hineingestellt. Also diese Bescheidenheit, nicht? Also da sagt man, da kann man in der Kirche bis heute noch Nachholbedarf, nicht? Dass das wirklich durchgezogen wird, nicht? Leider ist im Laufe der Geschichte, muss man auch aufrichtig sagen, nicht alle Nachfolger des heiligen Stefan Harding waren ebenso bescheiden wie er. Und dann hat's, weil er sich eben so hineingestellt hat in das System und keinerlei Vorrecht beansprucht hat, hat es dann später immer wieder viele Streitigkeiten gegeben. Was darf er, was darf er nicht und so weiter. Ne? Leider. Es hat halt alles auch seine Schwierigkeiten. Dann das ist ein Impuls, ein anderer Impuls, der vom Zisterzienserorden ausgegangen ist, der hat geschrieben, handwerkliche Impulse. Dadurch, dass die Zisterzienser gesagt haben, wir leben selber, wir arbeiten selber mit eigenen Händen, haben sie sich mit einem Ernst der Arbeit gewidmet, die eigentlich sonst kaum da war. Und nicht nur mit einem Ernst, sondern auch mit einem Sachwissen. Weil das hat ja ein Mönch dem anderen weitergegeben. Und es waren ja nicht nur einfache Bauern, die dort eingetreten sind. Es waren hochgeschulte, hochbegabte Leute, die sowohl Künstler gewesen sind, Architekten gewesen sind, Baumeister gewesen sind, aber auch landwirtschaftliche Meister und Erfinder waren und so. Nicht, wenn man die Arbeit als etwas so Positives gesehen und gelebt hat, ist fast von selber gegangen, dass man da auch Erfindungen gemacht hat, ausprobiert hat, verbessert hat und so weiter. Nicht? Und so haben die Zisterzienser tatsächlich große Errungenschaften im Bereich der Wasserwirtschaft, der Bewässerungen, der Kanalisation, Antriebe für Mühle. Falls jemand von Ihnen schon einmal im alten Kloster Morimont in Frankreich war, das also eines der vier Primarklöster war, das steht fast nichts mehr dort, nur eine alte Kapelle, eine Ursula-Kapelle noch und irgend so ein paar Reste. Aber wie damals die dort die Wasserwirtschaft gemacht haben, das ist bewundernswert. Das sieht man nämlich heute besonders gut noch. Nicht wie sie von den oberen Bereichen das Wasser durch die Obstgärten geleitet haben, hinunter ins Kloster hinein, auf der einen Seite ins Kloster hinein, dann hat sich das aufgeteilt in viele Bächlein, dann ist gegangen eins in die Küche, eins in die Wäscherei, eins in zur Schmiede, eins zur Mühle und so weiter gegangen, nicht? Und das Kloster durchgeflossen, am Schluss hat man dann noch die Abwässer dort hineingetan, das ist dann hinausgeflossen und am Schluss hat es dann noch gedüngte unteren Gärten oder was, nicht? Also das war unglaublich, wie die das, also mit welcher Präzision und Umsicht die das gemacht haben. Dann Keramikkacheln, die Keramikkacheln der Zisterzienser waren berühmt in ganz Europa. Besonders schöne gibt's noch in England, im Kloster Bylands, das ist in der Nähe von York. Das habe ich selber vor ein paar Jahren gesehen. Also jede Kachel anders und nur mit Erdfarben verschieden. Nicht? Und die hat man damals also wirklich exportiert in der ganzen damaligen Welt, haben die Zisterzienser entwickelt. Dann für den gotischen Kirchenbau habe ich Ihnen zuerst schon gesagt, dass Sie sich da also auch sehr viele Verdienste erworben haben, indem man dann überhaupt bei der Feldwirtschaft, Dreifelderwirtschaft, Fruchtwechselwirtschaft und so weiter, nicht? Das geht auf, nicht zuletzt auf zisterziensische Erfahrungen zurück. Wird heute wieder aktuell. Wir haben seit ein paar Jahren Biogarten und das Erste, was wir unserem Pächter beibringen mussten, mit einigen Schwierigkeiten, bei uns gibt es nicht ständig Maisbau. Fruchtwechselwirtschaft. Nicht? Und ne, das sieht man aber ganz alte Dinge, die dann wieder sozusagen in die Wege gesetzt werden. Ein Räderpflug haben sie entwickelt. Es gibt da so ein nettes Buch, Zisterzienser als Pioniere. Das ist nur, betrifft nur die Schweizer Klöster. Und da hat der Autor das durchgeschaut und nur was aus den Schweizer Klöstern festgestellt hat, was die Zisterzienser alles im Mittelalter geleistet und erfunden haben, war bedeutsam. Dann philosophische Impulse, wenn man sagen will, auch hier würde man keine Zisterzienser vermuten und es hat sich auch so ergeben. Der erste ganz hier in der Umgebung, wenn man so sagen möchte, Otto von Freising, der Selige, übermorgen hätte er seinen Gedenktag. In der Erzdiözese München wird er gehalten, glaube ich. Und in der Erzdiözese Wien wird er gehalten, weil er ein Teil seiner Reliquien in Heiligenkreuz sind. So des heiligen Leopold von Österreich, dann Abt von Morimont, dieses Kloster, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, und dann Erzbischof von München, Freising, war ein hervorragender Geschichtsschreiber der Stauferzeit, vor allem des Friedrich Barbarossa, und Begründer der Geschichtsphilosophie. Ist also der bedeutendste Geschichtsphilosoph des Mittelalters. Ich habe in Wien unter anderem Philosophie studiert und das weiß ich, dass ich in Vorlesungen über Geschichtsphilosophie den lernen musste. Da habe ich von Zisterzienser noch gar nichts gewusst. Aber Otto von Freising hat man lernen müssen, ja. Und was der eben in der Geschichtsphilosophie beigetragen hat. Und ein weiterer ist der Pole Vinzenz Kadlubek, der also auch vor allem in Polen bekannt ist. Bischof von Krakau, Erzbischof von Krakau gewesen und Mönch in Jedrzejow und begründet dort die polnische Geschichtsschreibung. Es war auch in den Klöstern irgendwie, man ist bis heute so, im Kloster gibt es eine Klosterchronik. Immer eine Schwester ist beauftragt, man schreibt auf, wenn Feste sind und was so war und so. Und das hat man damals auch gemacht und dann haben manche nicht nur das Kloster, sondern es kam was im ganzen Land geschrieben, was sich ergeben hat, was sie gewusst haben. Und auf diese Weise eben wirklich geschichtliche Werke von großer Qualität hervorgebracht haben. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was die Zisterzienser ja eigentlich wollten. Sie wollten ja hauptsächlich spirituelle Impulse geben oder ein geistliches Leben unter besonders guten Bedingungen führen. Und auch hier haben sie also die Spiritualität ihrer Zeit beeinflusst und geprägt und Impulse gegeben, die bis heute nachwirken oder heute vielleicht wieder besonders aktuell sind. Das Erste, sie haben eine ganzheitliche, authentische Spiritualität gelebt. Und ganzheitlich deswegen, weil sie eben wieder zurückgekehrt sind in die Ausgeglichenheit von Gebet, Arbeit, Lesung. Der Mensch besteht eben nicht nur aus Kopf, sondern der Mensch hat auch einen Körper und auch der muss einbezogen werden. Und der Mensch besteht nicht nur aus einem Verstand, sondern er hat auch ein Gemüt, ein Herz. Und auch das muss einbezogen werden. Und das haben die Zisterzienser gemacht. Ich werde es dann noch genauer ausführen. Und mir kommt vor, auch heute entdecken wir das wieder. nur den Kopf zu beschäftigen, ist zu wenig, auch im Glauben. Es geht nicht nur darum, viel zu wissen, sondern das auch zu meditieren, in die Tiefe, tief aufzunehmen, verinnerlichen und in die Praxis umzusetzen, dann mit den Händen. Was unser neuer Heiliger Vater ja sehr betont, zu beten allein ist zu wenig, man muss auch zupacken. Dann etwas, was bei Ihnen sehr wichtig war, Betonung der Liebe und Freude. Es ist ein gewisser Paradox, kann man sagen. Zisterzienser haben damals nach einer sehr strengen Ordnung gelebt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dieses Wechsel von Gebet, Arbeit und selber schwer arbeiten war eine Zumutung für einen jungen Ritter, der ins Kloster gegangen ist. Und trotzdem sind sie in Scharen gekommen. Bernhard von Clairvaux ist mit 30 Gefährten eingetreten und es waren lauter Adelige. Der Otto von Freising, von dem ich Ihnen gerade gesprochen habe, ist mit 15 Gefährten eingetreten, lauter Hochadelige aus Deutschland. Und die sind dann in den Stall gegangen und so weiter. Nicht? War also wirklich so eine fast unzumutbare Änderung ihres Lebensstils. Haben es auch nicht alle gut gekonnt. Auch von Bernhard von Clairvaux weiß man, dass er lange hat beten müssen, bis er die Kraft gekriegt hat, die Feldarbeit zu machen. Verstehe ich auch voll. Nicht? Hat er nie in seinem Leben wahrscheinlich eine Hacke und einen Rechen in der Hand noch gehabt. Nicht? Ich erinnere mich, bei uns, in unserem Kloster jetzt, ist eine Prinzessin von und zu Liechtenstein 1979 eingetreten, damals schon 50 Jahre alt gewesen, ist vor ein paar Jahren gestorben. Und die hat es nie geschafft, Tischdienste oder so zu machen. Nicht, weil sie nicht wollte, weil eine rührende, demütige, liebe Schwester war. Das hat sie einfach nicht mehr gepackt, nicht? Hat es nie in ihrem Leben gemacht gehabt. Na, und so wird es denen damals halt auch gegangen sein, nicht? Es war also sicher ein hartes Leben. Und trotzdem war die Ausstrahlung von diesen Klöstern eine von ganz viel Leben, Liebe und Freude. Und interessant, es gibt dazu auch schriftliche Zeugnisse, ich habe Ihnen dazu etwas mitgebracht. Auch wieder dieser genannte Ordericus Vitalis, der Benediktiner, der etwas kritisch und fast etwas spöttisch über die Zisterzienser schreibt er, viele edle Krieger und tiefsinnige Philosophen strömen zu ihnen wegen der einzigartigen Neuheit ihres Lebens. Sie nehmen von sich aus die ungewohnte Strenge auf sich und singen auf dem rechten Weg froh Loblieder der Freude für Christus. Muss man sagen, das war natürlich spöttisch gemeint, nicht, wenn man sich das hört. Sie nehmen von sich aus die ungewohnte Strenge auf sich und singen auf dem rechten Weg froh Loblieder der Freude für Christus. Nicht, also er macht sich darüber ein bisschen lustig, aber er sagt damit etwas, das hat gewirkt. Und Sie wissen ja, wenn ein Kloster Berufungen anzieht, dann muss dort Leben, Liebe und Freude sein. Ein Kloster, wo alle so herumhängen, da tritt kein Mensch ein. Nicht? Und schon allein das zeigt ja, dass das sehr anziehend waren, diese Klöster. Auch etwas, was auffällt, jedes Zisterzienserkloster hat einen Namen, nicht nur bloß den Ort, wo es ist, sondern auch einen geistlichen Namen, wenn man so sagen möchte. Nicht, also wir haben schon gesprochen vom Heiligenkreuz, heißt nach dem Heiligenkreuz. Unser Kloster heißt nicht, es ist in Gwicken, Hohenweiler, heißt Maria Stern, Maria Stern des Meeres. Und so haben auch die ersten Klöster, zum Beispiel Clairvaux, das Bekannte, wo Bernhard gewohnt hat. Das kommt von Clara Wallis, helles Tal, lichtes Tal. Dann hat es andere Klöster gegeben, das ist jetzt natürlich französisch, weil sie die ersten Klöster in Frankreich waren. Maison Dieu, das heißt Gotteshaus. Beaumont, Guterberg, Lomont, das heißt Almosen geben. Und Pforte des Paradieses, Himmelpforten und so ähnlich. Also das sind lauter geistliche Programme und zwar sehr schöne, anziehende Programme, wo sozusagen schon der Titel des Klosters ein geistliches Programm hat. Und das schreibt auch der Ordericus Vitalis dazu. Allein durch den Wohlklang des Namens des Klosters werden jene, die ihn hören, eingeladen, eilends zu erfahren, wie groß die Seligkeit ist, die mit diesem so einzigartigen Namen bezeichnet wird. Also sie sind eingeladen, dorthin zu gehen und eben die Freude und Liebe und das Helle und Strahlende dort selber zu leben. Ein weiterer Zisterzienserautor, der zu den bedeutendsten in unserem Orden gehört, Ellaret von Rivaux, die meisten von Ihnen werden den Namen noch gar nie gehört haben, war ein Abt in England und der ein Werk also auch über die Liebe geschrieben hat und der dort sehr betont in der Diskussion der damaligen Zeit, wie kann man denn so froh sein, wenn man so streng lebt? Das ist diese Frage, haben sich viele Leute haben gesagt, ihr müsst euch doch jede Freude vergehen, wenn es aufstehen mitten in der Nacht, dann in den Stall gehen und dann stundenlang beten und singen. Kann man doch nicht froh sein, nicht? Und er geschrieben, oh nein, das ist eine sehr menschliche Denkweise, die hat mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun, sondern wenn man nämlich das sagt er schon, natürlich besonnen und maßvoll macht, übertrieben ist nie gut, nicht? Dann ist gerade diese Weise durch die Teilnahme am Leiden Christi, weil es ihm nicht nur leicht ist, sondern auch ein Stück Überwindung braucht, jeden Tag wieder neu ein Stück Überwindung braucht, ist ja bei uns auch heute so. Es gibt manche Schwestern, für die ist jeden Tag das Aufstehen um 4.45 Uhr eine gewisse Überwindung. Andere gibt's, die stehen von selbst gern auf, aber manche, die haben wieder andere Punkte, zweifellos, ne? Dass gerade das nicht die Freude tötet, sondern wach hält, weil es eben das bewusste, täglich neue Jahr der Liebe zu Christus und zu dieser Lebensform ist. Und wo man das frei und in Liebe tut, das macht's auch froh. Nicht? Und in Wirklichkeit ist gerade das, wo man gesagt hat, das tötet die Freude, das Ferment der Freude, wenn man so sagen will. Nicht? Und das hat dieser Eldred von Revaux sehr, sehr schön beschrieben. Dann etwas, was ihnen wichtig war, auch zum Teil wegen des 12. Jahrhunderts. Im 12. Jahrhundert ist die Zeit der anbrechenden Gotik. Und in dieser Zeit der anbrechenden Gotik ist wieder der Blick auf Jesus und Maria als Menschen gerichtet worden. Die Romanik schaut vor allem zu dem erhöhten Herrn auf, der als Weltenherrscher da in den Mosaiken thront oder auf den romanischen Kreuzen sozusagen, wie schon der wiederkommende Herr am Kreuz ist, verklärt schon fast, während die gotischen Kreuze und die gotische Darstellung wieder den Menschen sieht, den Leidenden, Jesus, der dein Bruder, dein Freund geworden ist, der zu dir herabgestiegen ist. Und zu einem solchen Jesus kann man natürlich auch leichter eine personale Beziehung aufbauen, als zu einem, der in Himmelshöhen entrückt ist, sozusagen, nicht? Und ebenso war es mit Maria. Bernhard von Clairvaux ist auch einer der großen marianischen Lehrer der Kirche bis heute. Er hat nicht so viel über Maria geschrieben, aber was er geschrieben hat, ist toll, über die Zeiten hinweg strahlend. Er hat die Szenen der Bibel über Maria durchmeditiert, sehr tief. Und gleichzeitig aus seiner Zeit diese Verehrung der höfischen Frau, Minnegesang und so, also hat auch ein Stück aufgegriffen und auf diese Weise so eine sehr weit wirkende und innige Marienverehrung auch aufgebaut. Kommt mir auch sehr zeitlos wichtig vor, nicht? Weil auch heute so, wenn ich wirklich als Christ leben will und ich habe keine personale Beziehung zu Jesus und Maria, werde ich nicht sehr weit kommen, wahrscheinlich. Dann ihre Theologie war eine biblische Theologie. Das war überhaupt in den Klöstern so, weil Gebet, Arbeit, geistliche Lesung, das kann man sagen, war sozusagen das Dreigespann der Klöster. Und die geistliche Lesung hat geheißen Lesen der Bibel oder Kommentaren dazu, wenn es war. Das heißt, man hat die Bibel auswendig gekannt. Jedes Jahr wurde die ganze Bibel in jedem Kloster gelesen. Also die haben aus der zitieren können, so locker, so runter. Aber das heißt, wenn sie über Gott gesprochen haben, war das Bibelsprache, wenn man so sagen will, nicht? Da gibt es kaum einen Satz, wo nicht irgendetwas anklingt aus der Heiligen Schrift. Und hat unsere Theologie dann später verloren und ist erst wieder im 20. Jahrhundert zum Teil wiederentdeckt, die Bibel als Grundlage des ganzen Geistlichen, der ganzen Theologie. Und es ist eine betende Theologie. Keine Theologie der Schulen, wo man dann vielleicht so wie Kreuzworträtsel theologische Lehrsätze abfragt oder lernt, sondern eine Theologie, die weiß, zuerst muss man beten und dann kann man erst das von Gott erkennen. Nicht also wir sagen, wie Gott zu sein hat, sondern wir beten, wir horchen, wir lieben ihn und schauen, was er uns von sich aus offenbart. Auch etwas, was sehr wichtig ist und wo immer die Theologie herausgefordert ist, das wieder einzuholen. Nicht? Und wo sie das nicht einholt, dort wird sie unfruchtbar, nicht? Dort wird sie dann auch nicht mehr hilfreich für die Kirche. Und jetzt noch eine abschließende Frage dazu. Eben, ich glaube, dass viele dieser Impulse, den die Zisterzienser gegeben hat, zeitlos ist. Es hat in der abendländischen Geschichte gewirkt, aber ich glaube, dass sie auch immer ihre Bedeutung haben. Sie wandeln sich die Bedürfnisse der Zeit und ebenso unsere Möglichkeiten, sie zu leben. Aber ich bin sicher, dass jeder etwas finden kann, was ein Stück seiner persönlichen Sendung und Berufung ausmacht. Etwas, was von diesen 12 Impulsen, 12 ist eine schöne Zahl, ein Dutzend, wenn man so sagen will, glaubt, dass jeder etwas finden kann, wo er sich denken könnte, das ist auch mir wichtig, das möchte auch ich verwirklichen. Ich habe dann zum Schluss noch einen Überblick gestellt, dass Sie so die 12 Impulse noch im Überblick haben, historische Impulse, juridische Impulse, wissenschaftliche Impulse und spirituelle Impulse. Und jetzt kommen Sie der Reihe nach. Die Arbeit, die Bedeutung der Arbeit, Maß und Ausgeglichenheit in der Lebensführung, Einfachheit und Wesentlichkeit als die historischen Impulse, dann als die juridischen Impulse. Sie schufen den ersten Orden im modernen Sinn. Sie gaben ein erstes Beispiel direkter Demokratie von unten und man müsste da Arbeiten schreiben. Ich habe es natürlich nicht im Detail erforscht, aber ich bin sicher, dass diese zisterziensische Ordensverfassung nicht nur die anderen Ordensverfassungen mitgeprägt hat, sondern auch im politischen Raum der Staaten sehr viel Auswirkungen gehabt hat. Bin ich sicher, man müsste es noch erforschen, aber man würde da sicher fündig werden. Dann die wissenschaftlichen Impulse, Technik, Bauwesen, Landwirtschaft, Geschichtsschreibung und dann die spirituellen Impulse, eine ganzheitliche, authentische Spiritualität, die Betonung der Liebe und Freude, personale Beziehung zu Jesus und Maria und eine biblische und betende Theologie. Das sind also jetzt meine Beispiele, man könnte fortführen. Aber ich hoffe, dass Sie auch etwas gefunden haben, was für Sie interessant ist und gesehen haben, wie so ein Orden, der heutzutage nicht einer der größten der Kirche ist, sondern eher ein kleiner Orden ist. Es gehören ungefähr knapp 2000 Mitglieder in der ganzen Welt zum Zisterzienserorden. Wenn man daneben die Jesuiten oder so sieht, sind die 10-mal so groß, nicht? Kann man sagen. Aber wie der doch in der Geschichte seine Bedeutung hatte und ich glaube auch heute noch eine Sendung hat, die es weiterzuführen gibt.
Das war ein Vortrag von der Äbtissin Hildegard Brehm aus dem Kloster Maria Stern in Quicken bei Bregenz. Impulse des Zisterzienserordens für die geistliche Entwicklung in Europa, das war das Thema eines Vortrags, den sie bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, Sie können sich gerne beim CD-Dienst von Radio Horeb melden unter der 08323 96 75 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.